Ich habe heute im Interview Reinhard Huppenbauer, er hat das Buch Erinnerung ist konkret geschrieben, über das jüdische Erbe der Stadt Schwäbisch Hall. Hallo, schön, dass Sie da sind. Vielleicht wollen Sie sich ja zu Beginn erst mal selbst vorstellen.
Hallo, ich heiße Reinhard Huppenbauer. Ich bin als Kind nach Schwäbisch Hall gekommen. Die Haller Geschichte hat mich eigentlich immer interessiert und da gab es auch spannende Geschichten aus dem Mittelalter. Und habe ich irgendwann entdeckt, dass eben auch Juden im Mittelalter in Hall gelebt haben. Und das hat mich dann nicht losgelassen und da habe ich weiter nachgeforscht. Und das Ergebnis ist in dem Buch drin.
Genau, um was geht es denn in dem Buch ganz konkret?
Es geht um das Judentum oder die jüdische Gemeinde im Mittelalter in Schwäbisch Hall. Über die weiß, das ist sehr wenig bekannt. Bekannt ist die Geschichte oder vieles mit der Geschichte im 18. und 19. Jahrhundert. Da gab es auch viele Veröffentlichungen vom Stadtarchiv. Bekannt ist natürlich auch die Synagogenvertäfelung im Hellisch-Fränkischen Museum. Aber dass Jahrhunderte vorher schon jüdische Gemeinde in Hall gelebt hat, das wissen die wenigsten.
2004 wurde ja von der Geschichtswerkstatt Schwäbisch Hall auch eine vierteilige Schriftreihe rausgegeben, die heißt Jüdisches Leben in Hall. Aber was ist da bei der Schriftreihe vielleicht ein Unterschied zu Ihrem Buch jetzt in Bezug auf Recherche und auch in welcher Zeit quasi darüber berichtet wird?
Ja, also das, was damals rausgegeben wurde, 2004, das beruht auf Archivalien, also das ist ja vom Stadtarchiv herausgegeben worden. Und alles, was da drin ist, ist archivalisch belegt. Und dann kommt natürlich die Zeit im Mittelalter nur ganz knapp vor. Es gibt nur sehr wenige Dokumente aus der Zeit. Also das älteste Dokument über jüdisches Leben in Hall entstammt einer Steuerliste von Kaiser Friedrich II., dem Stauferkaiser, von 1241. Und dann wird noch von dem Pogrom 1349 berichtet und noch ganz wenige Juden werden genannt bis zur Mitte oder Ende des 14. Jahrhunderts. Dann gibt es einen großen Bruch, es lebten keine Juden mehr in Hall und erst dann so in Steinbach schon etwas früher, aber in Hall praktisch erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts haben sich Juden wieder niedergelassen. Und darüber gibt es sehr viel Archivmaterial. Und von daher ist der Umfang in der Bücherreihe ganz anders. Ich habe es mal ausgerechnet an den Seitenzahlen. 2,5% behandelt das jüdische Leben im Mittelalter und 97,5% der Rest.
Was hat Sie dann persönlich aufgrund dessen dann bewegt zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch über auch die Zeit davor, also bevor es quasi die ersten offiziellen Dokumente gab?
Ja, bekannt sind natürlich die offiziellen Dokumente mit der Steuerliste, das wusste ich. Und haben wir überlegt, warum gibt es keine anderen Dokumente und vor allem eben auch keine authentischen Dokumente von Juden. Die konnten ja alle schreiben und lesen im Gegensatz zur christlichen Bevölkerung. Und ich bin überzeugt, da gab es, und aus anderen Städten wissen wir, da gab es sehr viel religiöse Bücher, Talmud und natürlich die Tora und dann Gebetsbücher, die sogenannten Machsorim. Das muss es in Hall, wenn hier eine jüdische Gemeinde gelebt hat, auch gegeben haben. Und was auch bekannt ist aus anderen Städten, dass Juden vielfach im Handel und im Marktgeschehen vertreten waren, da muss es ursprünglich sicher auch so säkulare Dokumente gegeben haben, wie Kaufverträge oder solche Dinge in der Richtung. Also war nicht ursprünglich die Absicht, jetzt ein Buch zu schreiben. Einfach für mich mal Dokumente zu sammeln, nachzulesen. Und dann hatte ich so viel zusammen und dachte ich, das müsste ich mal irgendwie zusammenschreiben und daraus ist das Buch entstanden. Und ich habe es jetzt auch nicht in einem Verlag gegeben, sondern habe das dann privat drucken lassen in einer sehr begrenzten Auflage, das ich dann in Hall zum Teil verteilt habe. Meine Absicht dabei war, die jüdische Gemeinde, das mittelalterliche Judentum in Hall, dass es besser bekannt wird. Es gibt nur einen einzigen Hinweis, der mir bekannt ist. Vor dem alten Schlachthaus gibt es eine Tafel. Hier war im Mittelalter das jüdische Ghetto. Punkt, fertig, sonst nichts.
Bei der Recherche Ihres Buches, welchen Fragen sind Sie dann nachgegangen oder erstmal, wenn Sie es auch für sich selber recherchiert haben? Und wie haben Sie auch, zum Beispiel, welche Quellen haben Sie dann auch herangezogen, weil es ja eben in Schwäbisch Hall konkret jetzt nicht so viele Quellen gibt für die Zeit?
Ja, es gibt auch Historiker in Israel und dann auch habe ich Historiker aus Spanien. Da habe ich mir die Bücher gekauft. Und da steht einiges über das wirtschaftliche und kulturelle Leben der jüdischen Gemeinden in Europa im Mittelalter drin. Und natürlich, Schwäbisch Hall wird dort in den Büchern nicht erwähnt. Aber man kann, weil wenn es hier eine jüdische Gemeinde gegeben hat, dann kann man irgendwelche Rückschlüsse ziehen über das, wie die Juden hier gelebt haben, also über das kulturelle Leben, religiöse Leben, aber vor allem eben auch über das wirtschaftliche Leben. Und dann kam eben mir die Frage, ja, wo haben sich die Juden in Hall niedergelassen? Das ist hier in der Nähe vom Hallplatz. Und das wirtschaftliche Zentrum in Schwäbisch Hall im Mittelalter war eben der Hallplatz, wo die Salzquelle ist, wo das Salz gewonnen wurde. Und dann stellt man sich die Frage, warum haben sich die Juden ausgerechnet in unmittelbarer Nähe des Hallplatzes niedergelassen? Und da komme ich, das sind alles wieder Rückschlüsse, die nicht archivalisch belegt sind. Und und auch viele andere Historiker halten es für wahrscheinlich, dass Hall eine Stadt geworden ist durch die Unterstützung von jüdischen Händlern. Die haben einen Markt gegründet, die haben möglicherweise auch in der Produktion gearbeitet. Aber darüber gibt es halt keine Dokumente, das sind alles Rückschlüsse.
Jetzt haben Sie ja gemeint, hier auch das alte Schlachthaus und hier dieses Gebiet, da haben sich Juden niedergelassen. Warum war denn hier das Gebiet gerade so von großer Bedeutung oder auch jetzt hier das quasi, wo jetzt das alte Schlachthaus steht, auch konkret? Was war hier früher?
Also ganz bei den Anfängen von Hall, da war ja Hall im Bereich der Herrengassen und St. Michaelskirche, also der obere Teil, der nicht von Überschwemmungen und so weiter bedroht war. Da haben die vornehmeren Leute gewohnt. Das waren dann später auch die staufischen Ministerialien. Ob jetzt der Bereich vom Steinern Steg über die Hallstraße bis zum Hallplatz vorher besiedelt war, das müsste man dann irgendwie, da müsste man Grabungen durchführen, um das festzustellen. Aber was sicher ist, und da gibt es eben auch Beschreibungen, dass im Bereich des alten Schlachthauses das Zentrum der jüdischen Gemeinde war. Denn der Platz vor dem alten Schlachthaus hieß noch bis ins 19. Jahrhundert der Judenhof. Und das alte Schlachthaus wurde im Volksmund die Judenschule genannt. Und man muss dazu sagen, dass die Juden selber die Synagoge immer als Schul bezeichnet oder Schul genannt haben. So heißt es auch noch jetzt im Jiddischen. Übrigens, Luther hat in seiner Bibelübersetzung die Synagoge immer mit Schule übersetzt. Und von daher kann man auch wieder daraus schließen, dass hier im Bereich des alten Schlachthauses die Synagoge stand.
Also eigentlich genau hier, wo wir jetzt gerade im Radio sitzen, war mal eine jüdische Synagoge.
Ja, ich meine, das ist ja dann angebaut worden, das Schlachthaus, deswegen ist das Ursprungsgebäude vielleicht ein paar Meter nebendran. Das ist, muss der Bereich sein, der hintere Teil über dem Kocher vom jetzigen Café Nummer 8. Wichtig war natürlich auch die Nähe zum Fluss, denn zur Synagoge gehört auch die Mikwe, das ist das rituelle Reinigungsbad für Frauen. Und das war immer in unmittelbarer Nähe der Synagoge. Denn wenn die Frauen zur Synagoge gehen wollten, mussten sie sich im Bad reinigen.
Heutzutage ist ja in Schwäbisch Hall eigentlich kaum mehr jüdisches Leben sichtbar. Also es gibt jetzt zum Beispiel die Gedenkstätte zum KZ in Hessenthal oder auch die Stolpersteine in der Stadt, aber so Gebäude oder Großmuseen, wo jetzt, also klar, da gibt es auch wieder etwas, ja, im Hellisch-Fränkischen Museum, aber jetzt nicht in der Präsenz, wie jetzt zum Beispiel Kirchen sind ja in der ganzen Stadt verteilt. Woran liegt es, dass man jetzt kaum jüdisches Leben heutzutage noch findet in der Stadt?
Also das Judentum war praktisch seit Entstehung des Christentums oder seit das Christentum im Römischen Reich Staatsreligion wurde, waren die Juden Außenseiter. Sie wurden meistens oder teils dann auch noch toleriert, also nicht in der Regel nicht zwangsbekehrt. Und sie lebten nach ihren traditionellen Riten, religiösen Riten. Aber trotzdem wurden sie immer wieder bekämpft. Und je mehr sich dann die wirtschaftliche Lage im Mittelalter so herausgebildet, das Feudalsystem, da wurden die Juden immer mehr zu Außenseitern. Sie durften ursprünglich durften sie ja Grund und Boden erwerben und besitzen. Ursprünglich durften sie auch die verschiedensten Handwerksberufe ausüben. Aber dann wurden sie nach und nach daraus vertrieben. Also die Zünfte, die ganze Stadt, die wurde als christlich definiert. Und deswegen waren die Kirchbauten aber auch ein Zeichen für den Sieg des Christentums gegenüber dem Juden. Und das zeigt sich, also nicht jetzt in der Michaelskirche, aber in vielen Kirchen im Deutschen Reich und auch in Europa. Da ist einerseits die Ekklesia für die Kirche und andererseits die Synagoge oder Synagoga für die Juden. Im Straßburger Münster gibt es so eine Skulptur, die Sehende, das ist die Ekklesia, und die mit den Augen verbunden ist die Synagoga. Und dann gibt es noch ganz krasse Beispiele. Zum Beispiel in der Stadtkirche von Wittenberg, die sogenannte Judensau. Das ist ein Relief, da ist in der Stadtkirche angebracht. Eine Sau, aber das unreine Tier bei den Juden dargestellt. Ein Rabbiner schaut in den After dieser Sau und Juden saugen an den Sitzen. Und solche Beispiele gibt es zahlreich. So ein Klammer noch da hinzugefügt. Erst vor kurzem kam die Sache vor dem Bundesverwaltungsgericht, ob dieses Relief an der Stadtkirche bleiben soll, weil ein jüdischer Deutscher hat dagegen geklagt. Er wollte, dass das Relief entfernt wird. Aber das Gericht hat dann so entschieden, dass das Relief dranbleiben kann mit einer entsprechenden Erklärung.
Und so ein bisschen ist ja auch so, dass die Dinge, die man dann eben noch hat, ja, die ans Judentum erinnern, die sind dann irgendwie negativ geprägt, wie jetzt zum Beispiel das in Wittenberg, wovon Sie gerade erzählt haben. Oder auch, wenn man jetzt denkt, in Hall, dann gibt es die Stolpersteine, die ja auch daran erinnern, klar, dass hier Juden gelebt haben, aber eben auch, dass sie vertrieben wurden oder ermordet, genauso wie jetzt die KZ-Gedenkstätte. Sehen Sie das als problematisch an, dass quasi das Einzige, woran man sich so wirklich erinnert, dann nur die Zeit der Nazi-Herrschaft ist und das, was quasi mit den Juden passiert ist und nicht, wie sie wirklich gelebt haben?
Ich will zunächst mal das positiv sehen. Und zwar für ein wichtiges Zeichen von jüdischem Leben ist die Synagogenvertäfelung von Eliezer Sussmann im Hellisch-Fränkischen Museum. Natürlich ist die Geschichte voller tragischer Ereignisse. Zum einen im Mittelalter wurden sie anfangs Geduld, beziehungsweise konnten Juden sich wirtschaftlich und kulturell betätigen. Dann wurden sie immer mehr ausgegrenzt, bis sie schließlich vernichtet wurden. Die Gemeinden vernichtet und sehr viele ermordet und viele auch vertrieben worden sind, die dann in den östlichen Ländern, Polen, Ukraine, Litauen und so weiter, Zuflucht gesucht haben. Das Bild im Mittelalter war ja, oder ja, der Judenhass war vor allem auch im Mittelalter religiös bedingt. Und das hat sich dann fortgesetzt, auch auch nach der Reformation. Luther selber hat ja zumindest in seinen späteren Jahren geschrieben, ein Büchlein von den Juden und ihren Lügen, und wo er wirklich das, was dann in der Nazizeit vorkam, schon irgendwie vorweggenommen hat. Auch die protestantischen Geistlichen, einschließlich Johannes Brenz und dann der Pfarrer Wiebel oder Dekan Wiebel, der in der Michaelskirche abgebildet ist, das waren ausgesprochene Judenfeinde. Die werden sich, wenn dagegen, dass sich dann Juden irgendwie mal in Hall niederlassen wollten. Gab so Anfragen, aber die haben dann gepredigt von der Kanzel herum, auch dagegen, dass ein jüdischer Arzt, also der Stadtrat wollte einen jüdischen Arzt hier anstellen, und dagegen hat der Dekan Wiebel gepredigt. Und lieber mit Christus sterben, als mit dem Teufel leben, so in der Weise. Und es hat sich dann über die Jahrhunderte fortgesetzt. Im 19. Jahrhundert waren dann die Juden gleichberechtigt. Sie konnten jeden Beruf und so weiter erlernen und ausleben und haben auch viele Karriere gemacht. Was natürlich ein Vorteil für die Juden war, die mussten sich immer irgendwie schützen. Die konnten lesen und schreiben. Und das hat sicher damit dazu geführt, dass prozentual mehr jüdische Studenten und Professoren gab im Vergleich zur übrigen nicht-jüdischen Bevölkerung. Und die Nazis haben dann auf den Vorbehalten gegenüber Juden aufgebaut und das eben zum Rassenhass dann getrieben. Und wir wissen ja alles, das Ergebnis, ohne das gäbe es nicht die Stolpersteine, es gäbe nicht die KZ-Gedenkstätte. Und was in Schwäbisch Hall auch lange verschwiegen wurde, Jahrzehnte verschwiegen wurde, dass nach dem Krieg, also nach der Shoah, Juden, bis 1500 Juden in Hall gelebt haben, als Displaced Persons. Von den Amerikanern bekamen sie dann Siedlungen im Ziegeleiweg oder in Steinbach zugewiesen. Und die hatten in der Langen Straße eine Schule, die hatten einen Sportverein, und die jüdische Gemeinde existierte bis 1948 oder vielleicht auch noch bis 1949, bis die letzten dann ausgewandert sind, meist nach Israel, aber auch einige in die USA. Aber von der jüdischen Existenz nach dem Krieg hat niemand gesprochen. Das war die Leute wollten das irgendwie vergessen. Ich habe ja als Kind, das war 8 Jahre später, bin ich nach Hall gezogen. Aber niemand hat mir was davon erzählt.
Das heißt also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Sie finden das schon problematisch oder sehen es als was Negatives an, dass eigentlich nur daran erinnert wird, was mit denen passiert ist. Also ist natürlich wichtig, klar. Also ich denke, das ist ja unumstritten, dass die Erinnerungskultur total wichtig ist. Aber dass quasi nicht auf den jüdischen Alltag auch hingewiesen wird oder so.
Das finde ich ganz wichtig, dass nicht nur die tragischen Ereignisse erwähnt werden, sondern auch das Alltagsleben. Ich meine, ich war mal in dem jüdischen Museum, dem neuen jüdischen Museum in Berlin. Da spielt das Alltagsleben und die Zeit der freien Entfaltung eine große Rolle. Und sowas wünschte ich mir auch für Schwäbisch Hall. Und das war auch die Absicht, dass ich das Buch an verschiedenen Stellen in Schwäbisch Hall gegeben habe. Also angefangen beim Oberbürgermeister.
Ja, wo kann man denn Ihr Buch finden, wenn man jetzt selber auch darin lesen möchte?
Also das Buch gibt es in der Stadtbibliothek. Dann gibt es in dem Café Nummer 8 so ein Bücherregal, da kann man, das ist nicht zum Mitnehmen oder zum Kaufen, sondern da, wenn man mal da hingeht, dann kann man das sich anschauen und lesen. Man kann es sicher auch ausleihen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch sehr wenige Exemplare. Ich habe gesagt, das habe ich nur in einer ganz begrenzten Auflage drucken lassen, auf eigene Kosten und noch keinen Verlag deswegen angeschrieben.
Das heißt, wenn man darin lesen möchte, also das Buch nochmal zur Wiederholung, das heißt Erinnerung ist konkret, dann kann man eben im Nummer 8 Café hier im alten Schlachthaus, also quasi ja, zwei Stockwerke unter uns jetzt, darin lesen oder es in der Stadtbücherei in Schwäbisch Hall ausleihen.
Genau, oder man kann sich an mich wenden.
Mhm. Es ist ja so, dass es gab ja schon diese Schriftreihe von dem Stadtarchiv oder vom Förderverein des Stadtarchivs. Und da heißt ja, der erste Nachweis jüdischen Lebens in Hall ist 1241. Mhm. Wann ist denn der erste Nachweis von Juden in Deutschland?
Das Jahr 2021 gilt der Beziehung als Jubiläumsjahr. Denn es gibt eine Urkunde aus der Stadt Köln, dass die Juden in den Rat der Stadt berufen werden können. Vorher mussten sie ja nicht, denn noch als im alten Rom noch der Kaiserkult herrschte, waren die Juden davon befreit, als einzige religiöse Gruppe. Die jüdische Religion galt als autorisierte Religion. Und jetzt unter Konstantin dem Großen, ja, der hatte jedenfalls um 321 gelebt und war Kaiser dort, der hatte Christentum praktisch zur Staatsreligion erhoben. Und dann bestand nicht mehr die Notwendigkeit, dass man die Juden vom Stadtrat ausschließt. Stadtrat zu sein bedeutet auch, dass man dafür bezahlen muss. Und die Juden als Händler, und da gab es ja ganz viele reiche Juden, der Kaiser Konstantin wollte seine neue Hauptstadt bauen, Konstantinopel, das heutige Istanbul, und brauchte dazu Geld. Und da war natürlich auch an dem Geld der Juden interessiert. Also das hat dann, das war 321 vor 1700 Jahren, aber das war der erste Nachweis von jüdischem Leben auf jetzigem deutschen Boden. Es gab einen Fund aus Trier, die Menorah, das ist ja der siebenarmige Leuchter, so ein Tonscherbe mit der Menorah, aus dem 2. Jahrhundert in Trier. Also die Juden haben sicher überall, wie bei dem Römischen Reich, sich niedergelassen, auch in Deutschland, vor allem nach den zwei jüdischen Kriegen, jüdisch-römischen Kriegen, war den Juden der Aufenthalt in Judäa verboten. Das heißt, das war so eine Art Zwangsexil, dass sie dann sich überall niedergelassen haben. Und es gab ja mehrere Städte am Rhein, die zum Römischen Reich gehört haben.
Die Juden waren ja dann eigentlich ganz viele Jahre einfach Teil der Bevölkerung hier, bis dann im Mittelalter, auch als die Pest dann kam nach Europa oder beziehungsweise ja auch nach Deutschland dann, da kam sie dann zum ersten Mal eigentlich zu einer großen Verfolgung von Juden.
Also das mit der Pest, das war nicht die erste Verfolgung. Die erste große Verfolgung war während der Kreuzzüge 1096. Da kamen Kreuzfahrer oder die aus der Normandie und aber auch aus anderen Gegenden, kamen an den Rhein und der Auftrag oder so, wie sie den Auftrag gesehen haben, war ja, die Feinde der Christen zu töten. Und das galt zunächst mal für Jerusalem, das muslimisch war damals. Und irgendwann kam sie auch auf die Idee, ja, bei uns leben ja auch Feinde der christlichen Religion, die Juden. Und da gab es dann eben die Massaker 1096 in Mainz, Speyer, Worms, Straßburg. Und das hat noch weiter mit dazu ausgeführt, dass die Juden sich auch weiter im Ostfrankenreich, also im heutigen Deutschland, niedergelassen haben. Aber Juden lebten schon, bevor es überhaupt so etwas gab wie ein deutsches Reich auf diesem Gebiet. Ich habe jetzt gerade mal an die Pest gedacht. Die Juden konnten eigentlich vorher sich frei niederlassen. Viele haben es bei Karl der Großen und anderen fränkischen Königen haben sie es bis an den Hof geschafft. Die waren geschätzt als gebildete Leute, als Menschen, die ja auch im Geldhandel sehr kompetent waren. Und trotz kirchlicher Agitation standen sie eben unter dem Schutz der Könige. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert und ein ganz wichtiges Datum ist das Laterankonzil von 1215 bis 1219. Da wurden das Kirchenrecht allgemein mal nochmal definiert und aufgeschrieben. Und da gab es einige Paragraphen, die Juden betreffen. Die Juden, die mussten sich anders kleiden, damit nicht versehentlich Juden und Christen irgendwie zusammenkommen. Oder sie durften keine öffentlichen Ämter annehmen oder denen durfte keine öffentlichen Ämter gegeben werden. Sie mussten eben aus den Handwerkszünften raus. Außerdem an den heiligen kirchlichen Feiertagen, Gründonnerstag und Karfreitag, durften die Juden ihr Haus nicht verlassen. Das wird alles im Laterankonvent oder Laterankonzil festgelegt. Und von da an ging das schrittweise weiter, also auch die Fürsten, die Könige waren abhängig vom Papst, denn der Papst konnte ja die, was aber auch vorkam, die Könige dann exkommunizieren. Und hat sich dann schrittweise die Ausgrenzung der Juden vollzogen. Und dann kam eben die Pest im Zusammenhang auch mit der Hungersnot, wegen der Missernten. Und dann kamen die Gerüchte auf, die es schon vorher gab, aber jetzt haben die Gerüchte sich verbreitet, dass die Juden die Brunnen vergiften würden, dass sie Hostien schänden und auch, dass sie christliche Kinder stehlen, sie ermorden für rituelle Zwecke.
Dann hat sich eben noch mehr so ein Hass gegen die Juden in der Bevölkerung auch breit gemacht.
Ja, in der Bevölkerung, ob es jetzt wie allgemein das war, das müssen wir nicht feststellen. Aber jedenfalls wurden die Juden in Schwäbisch Hall und in sehr vielen anderen Städten in Europa vernichtet. In Deutschland gab es, glaube ich, nur ein oder zwei jüdische Gemeinden nach dieser Pogromwelle 1348, 1349. Und sehr viele Juden sind dann weiter nach Osten gegangen, nach Polen, Litauen, Ukraine und haben ihre deutsch-jüdische Sprache dort mitgenommen. Und dort wurde die sogenannte aschkenasische Kultur, Aschkenasen sind im Hebräischen die Mitteleuropäer und die aschkenasischen Juden waren eben die mitteleuropäischen Juden, die haben sich dann im Osteuropa niedergelassen, dort wurden sie toleriert, Vielfach gab es natürlich auch Pogrome, aber nicht so allgemein. Aber jedenfalls hatten sie ihre Kultur noch Jahrhunderte weiter gelebt, bis zum Überfall von Hitler-Deutschland auf Polen und später auf Russland, auf die Sowjetunion, wo dann die aschkenasische Kultur vernichtet wurde. Also praktisch die zweite Vernichtung.
Dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Reinhard Huppenbauer. Und Sie haben von Ihrem Buch erzählt, Erinnerung ist konkret, und über das jüdische Leben hier in Schwäbisch Hall und auch geschichtliche Hintergründe gegeben. Vielen Dank dafür.
Na, ich danke auch, und das habe ich gern gemacht.